Hallo, hallo. Willkommen bei Business Blabla, dem Podcast für alle, die Business ehrlich, direkt und ohne Filter hören wollen. Wir sind Steffi Schmidt-Meister und Nancy Nielsen, Unternehmerinnen, langjährige Businessfreundinnen, deine Hosts von Business Blabla. Du hörst hier Business Talk, aber auch jede Menge private Einblicke und echte Geschichten aus unserem Leben. Ungefiltert und direkt. Und ja, wir piepsen nichts raus. Na super, das fängt ja gut an. Also, schnapp dir einen Kaffee, lehn dich zurück, wir legen los.
Hallo liebe Nancy und hallo liebe Zuhörerin zu Business Blabla. Und ich sehe schon, Nancy verdreht total die Augen, weil heute haben wir mal die Rollen getauscht. Normalerweise begrüßt euch ja hier Nancy hochprofessionell. Und heute darf ich das aber mal tun. Und zwar, der Grund ist, ich frage heute mal, sonst ist es immer andersrum. Und warum frage ich heute? Weil Nancy hat heute sehr viel zu erzählen, denn sie war im Fernsehen. Und zu welchem Thema? Wie es dazu gekommen ist, das wollen wir jetzt alle mal wissen. Ich gebe, bevor du was sagen darfst, sage ich mal ganz kurz, worum es ging, was das für eine Sendung war, oder möchtest du das erzählen?
Nee, mach mal.
Na, okay, also, du warst zu Gast in der Sendung Fakt ist vom MDR. Da warst du eingeladen, zusammen mit noch drei anderen. Das war einmal auch ein Unternehmer wie du, der ist Inhaber einer Gießerei.
Genau, der Max Jankowski und gleichzeitig auch der Präsident der IHK zu Chemnitz.
Aha, okay. Dann war dabei eine Wirtschaftsjournalistin Ursula Weidenfeld und ein Wirtschaftsforscher Oliver Holtenmüller. Genau. Und mit denen warst du in dieser Sendung und ihr habt darüber gesprochen. Das Thema war Wirtschaft im Sinkflug. Wie kommen wir wieder auf Kurs?
Richtig.
Genau. Und da waren so ein paar Ansätze vorher gegeben. Also bevor ich da jetzt eintauche, wir verlinken die Sendung nochmal. Die ist, glaube ich, in der ARD-Mediathek zu sehen. Ja. Also wer sich das im Ganzen nachher nochmal anhören oder ansehen möchte, lohnt sich auf jeden Fall. Wir verlinken das Ganze. Es ging im Grunde darum, es ging um Energiepreise, es ging um Bürokratie und es ging um Steuern und Wachstum. Und dazu wurdest du unter anderem befragt. Oder ihr habt darüber diskutiert. Und jetzt komme ich mal zu meiner ersten Frage. Und die leitet noch gar nicht so sehr aufs Thema. Aber ich will es jetzt echt wissen. Nancy, erstmal, wie bist du denn bitte im Fernsehen gelandet?
Tja, da wunderst du dich, ne?
Weil eigentlich nö, aber
diejenige, die so Videonabel ist und ich nicht. Aber ja, also tatsächlich, soweit ich das weiß, kam die Anfrage des MDRs an den Verband der Unternehmerinnen in Deutschland, an die Bundesgeschäftsstelle. Und die Bundesgeschäftsstelle hat dann die Anfrage an mich als im Landesverband Sachsen zuständige Vorsitzende weitergeleitet oder mich benannt als geeignete Person. Da ja der MDR Mitteldeutschland ist und die Sendung auch in Dresden stattgefunden hat, war das wahrscheinlich naheliegend, dass ich das übernehme. So ist jetzt meine Kenntnis, ist mein Kenntnisstand. Und dann war es wahrscheinlich aber auch noch ganz günstig, dass ich schon mal bei Wie geht's Deutschland im ZDF gewesen bin und auch schon mehrfach im Radio beim MDR, weil man dann natürlich wahrscheinlich vermutet, dass man das dann auch einigermaßen gut hinkriegt.
Ja, hast du ja auch. Und es gab auch kurz Material, also die hatten irgendwie auch mal bei dir gedreht, ne? Das konnte man irgendwie auch sehen. Man konnte Einblicke sehen in deine Firma. Das war aus diesem vorherigen, oder ist das aktuell gedreht worden?
Das ist tatsächlich aktuell gedreht worden. Also die ganze Sache, da merkt man erstmal, wie das hinter den Kulissen zugeht. Man stellt sich da ja vor, dass das doch eine gewisse Vorbereitungszeit hat, so eine Sendung. Mhm. Tatsächlich bin ich aber angerufen worden, lass mich überlegen, ich würde sagen anderthalb Woche vor Sendetermin. Ja genau, also der Sendetermin war Mittwoch. Und ich denke, ich bin am Montag oder, nee, am Freitag davor, glaube ich, ja, also 1,5 Wochen, knapp 2 Wochen vorher bin ich angerufen worden. Und da ging es erstmal darum, dass die Journalistin erstmal meine Einstellungen abgefragt hat zu dem Thema, also grobe Gedanken, mich gefragt hat, ja, wo sind Sie denn belastet durch Bürokratie? Was sind denn Ihre Standpunkte und so weiter? Und welche Themen haben Sie sonst noch? Und dann erstmal geguckt hat, okay, passe ich überhaupt thematisch in die Sendung? Dann hat sie gesagt, okay, also das passt ihrer Meinung nach sehr gut. Sie würde das mit in die Redaktionskonferenz nehmen. Und dann habe ich die endgültige Zusage, habe ich am Freitag in der Woche davor bekommen. Und dann ging das aber eigentlich im Prinzip Schlag auf Schlag, weil dann, ja, wir bräuchten noch ein paar Videoaufnahmen, ja, wir bräuchten noch dies, wir bräuchten noch das. Und dann geht es quasi wirklich so, dann musst du liefern permanent. Und dann hatte ich relativ viel Glück, dass wir am Montag, also sozusagen 2 Tage vor der Sendung in Radebeul tatsächlich Wandschutz montiert haben und ich sagen konnte, ja, hier, da könnt ihr hinfahren, da könnt ihr Aufnahmen machen. Meine Jungs haben sich, glaube ich, gefreut, aber witzig war dann, dass dann gleich der Rückruf kam, nachdem das erledigt war. Ja, das ging, musste alles ganz, ganz schnell gehen. Wir mussten nur schnell kleben, Kleber drauf, an die Wand drücken, zack, 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 und dann waren die wieder weg. So. Also auch meine Jungs haben gedacht, naja, wenn da jetzt ein Kamerateam ist und
Ja,
das dauert und dann wird da, ne, haben die
dann
Zeit,
gehe
haben
ich noch mal vorher zum Friseur,
ja,
oder?
genau, dann so, und das ist, war es aber gar nicht, also die waren nicht mal eine Stunde da.
Okay. Aber ich fand es spannend, weil man hat nochmal so einen Eindruck bekommen und hat auch nochmal einen Eindruck davon bekommen, auch bei dem anderen Unternehmer, bei dem, es ist mir der Name gerade
Max
entfallen,
Jankowski.
genau, der ja eine Gießerei hat, da kamen ja auch einige Bilder und ich finde, das belebt alles nochmal so ein bisschen, dass man wirklich mal einen Eindruck hat, was sind das denn für Unternehmen, um die es jetzt eigentlich geht, ne?
Ja,
Und
das ist sicher auch Sinn und Zweck der Sache, damit das halt
genau,
einfach ein bisschen
ja.
illustriert wird.
Genau. Und bei dem Max Jankowski, dem wurde ja auch als erstes eine Frage gestellt, und zwar, weil sein Unternehmen mit der Gießerei ja sehr energieintensiv ist. Und danach wurde dir die Frage gestellt, ja, wie ist das eigentlich bei dir oder wie ist das eigentlich bei ihm, weil ihr Unternehmen ist ja eigentlich gar nicht so energieintensiv. Und da wurde halt eher gefragt, ist bei dir jetzt Krisenstimmung oder doch eher Optimismus? Und dazu hast du halt auch nochmal Stellung genommen, ne?
Ja, naja, also das habe ich ja schon in der Sendung gesagt, dass energieintensiv oder nicht, ich meine, natürlich ist die Lage für den Herrn Jankowski nochmal um einiges dramatischer, aber man sollte nicht unterschätzen, was es für uns alle bedeutet, weil letztendlich steckt die Energie in allem. Ob das der Transport von Lebensmitteln ist, ob das generell Transport ist, ob das die Herstellung sämtlicher Waren ist, die ganzen Kosten steigen und dann werden die umgeschlagen. Und das kommt immer wieder bei uns, bei den Unternehmen und natürlich aber auch bei den Endverbrauchern an. Also am Ende zahlen wir die Zeche alle mit. Egal, ob es da jetzt Unternehmen gibt, die da nochmal deutlich mehr drauflegen müssen oder eben die, die das dann sozusagen über die Zeit verteilt mitbezahlen müssen. Und warte mal, was war deine zweite Frage noch? Das habe ich jetzt gerade.
Nee, es gab noch gar keine zweite Frage.
Doch, du hast zum Schluss noch was gesagt. Was?
Naja, ach so, ob bei dir eher Krisenstimmung oder
Genau.
Optimismus ist.
Genau, Krisenstimmung oder Optimismus, ja. Also jetzt sind ja schon, können wir ja ehrlich sagen, ein paar Tage vergangen seit der Sendung, weil ich leider ein bisschen krank war. Man hört das vielleicht auch noch, dass meine Stimme etwas belegt ist. Ich entschuldige mich schon mal vorab, wenn ich hier husten sollte. Und tatsächlich ist jetzt, wenn ich jetzt so gerade die politische Lage und die Entwicklungen beobachte, dann steigt die Krisenstimmung ehrlich gesagt bei mir ein bisschen, weil ich mich frage, wie wir das jetzt alles noch lösen wollen. Also, aber gut, das, wir sind, wie sagt mein Montageleiter sagt immer, wir werden es erleben, wir sind dabei. Wir
Oder
sitzen
hat
hier quasi in der
er
ersten Reihe.
das muss ich mir merken. Ja, da hat er ja vollkommen recht. Was ich auch super fand, war eigentlich, dass du auch in der Sendung auch gesagt hast, wo du jetzt auch nochmal gerade auf deinen Montageleiter kommst, dass du auch von deinen Mitarbeitern erzählt hast, ne? Dass du gesagt hast, ja, aber die merken das ja auch. Also was im Moment los ist, ne? Also es ist ja nicht nur so, dass du den Blick nur auf dein Unternehmen hast, sondern ja auch dich in deine Mitarbeiter auch mit reinfühlst, ne? Und sagst, ja, hey, aber die haben auch Druck und ja.
Also wir haben jetzt mal geguckt, heute gerade, heute früh haben wir nochmal nachgerechnet, weil es geht so ein bisschen um Lohnerhöhung und ich bespreche das ja auch im Team. Also ich frage auch einfach ab, wo stehen wir denn? Was sind eure Wünsche, sage ich mal? Ich kann jetzt nicht leider nicht mehr.
Ach so, ich dachte, du fragst, was willst du denn? Und
dann sage ich das. Ja, ja. Also ganz so ist es leider nicht möglich, aber zumindest verstehe ich die Dinge gerne. Und jetzt ging es heute früh mal darum, es sind ja jetzt die Krankenkassenzusatzbeiträge enorm erhöht worden und auch die Pflegeversicherung und mit den Steuern müsste eigentlich eine Entlastung kommen. Und dann habe ich gesagt, ja, wie viel habt ihr denn jetzt tatsächlich real weniger in der Tasche seit, also wir hatten im November die 24 die Löhne erhöht. Und jetzt mal im Vergleich zu Februar, wie viel ist es jetzt weniger? Und dann sind das schon Summen von etwa 100 Euro netto.
Das ist viel, ne?
Das ist viel Geld. Ja, so. Und dann sage ich, naja, wenn ich jetzt 100 Euro netto ausgleichen will,
wie viel brauchst du?
Dann brauchen wir ja wahrscheinlich um die 200, 250 Euro brutto. Und das rechne mal auf 20 Mitarbeiter hoch.
Ja.
Dann sind das halt Summen. Und dann verstehe ich natürlich, dass die Mitarbeiter das Geld mehr haben wollen und brauchen, ist ja logisch. Also die Kaufkraft ist ja auch weniger geworden. Andererseits weiß ich nicht, wie ich das immer ad hoc alles ausgleichen soll, was die Politik so beschließt. Ja, weil meine Kunden nicht sagen, ach, kein Problem, dann kriegen sie natürlich gerne in der Ausschreibung einen Bonus, weil sie haben ja ihre Mitarbeiter direkt angestellt und haben besondere Kosten, das gleichen wir ihnen doch gerne aus. So ist es ja leider nicht.
Also was ich tatsächlich erlebt habe, ist, dass einige drastisch ihre Preise angehoben haben und das auch mit solchen Sachen auch begründet haben. Ich denke jetzt mal an meinen Hoster, die haben draufgelegt und so, und die haben es auch so begründet, dass sie ihre Mitarbeiter, dass die halt mehr Lohn zahlen und irgendwas war noch, weiß ich nicht mehr. Und da habe ich noch so gedacht, ja gut, das sind jetzt so kleine Sprünge, okay, aber wenn es dann so an allen Ecken und Enden plötzlich jeder aufploppt, ne, und sagt so, ja du, wir reichen das jetzt mal so durch. Also wir haben da eigentlich gar nichts von, aber wir müssen halt zusehen, dass wir irgendwelche Dinge ausgleichen. Ich sag mal so, am Ende ist ja irgendwo dann der Endverbraucher dann da, der dann irgendwann sagt, ja sorry, aber irgendwo muss ich es ja auch irgendwo hernehmen. Ne? Also das ist immer so ein Ding, wie kann ich, also was kann ich wie weitergeben, ne? In welcher Form? Und das sind sicherlich auch mal Überlegungen, die man dann hat.
Also ich finde, da geht auch ganz schön die Schere auf zwischen den Unternehmen, die das eben einfach weiterreichen können, weil ihre Kunden eine gewisse Abhängigkeit haben. Und dann hört man zum Beispiel die ganzen IT-Dienstleister,
ja,
und, Software as a Service und so weiter, ja, die gehören einfach dazu, weil wenn ich einmal eine Software habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass ich die wechseln kann, so ad hoc, relativ gering. Ja, und demzufolge ist natürlich die Belastbarkeit des Kunden auch relativ groß, dass das dann doch wieder schluckt, wenn man es regelmäßig macht. Und ich finde, das ist so ein richtig cooles Modell geworden, diese Software as a Service. Da bin ich nicht sicher, ob das immer nur die reinen Lohnkosten deckt, beziehungsweise was die ITler da auch verdienen. Da werden, glaube ich, ganz schön massiv Gewinne gemacht. Und da will ich jetzt gar keine Neiddebatte starten. Es ist nur so, dass ich das beobachte, weil das geht halt leider nicht in allen Bereichen. Und da möchte ich nochmal auf uns zurückkommen. Wir arbeiten ja viel fürs Gesundheitswesen und im öffentlichen Sektor. Das heißt, unsere Hauptgeschäftsaktivität findet über Ausschreibungen statt. So, das heißt, in Deutschland der billigste gewinnt. Und das hat sich so weit hochgesteigert, dass tatsächlich man Ausschreibungen wegen 100 Euro verliert. Und eigentlich steht in der Ausschreibung, der wirtschaftlichste gewinnt. Das ist nicht der billigste. Aber die Leute, die das zu entscheiden haben, die haben keine Lust, sich mit der internen Revision rumzuschlagen und zu begründen, warum sie jetzt den 100 Euro teureren nehmen, oder manchmal sind es auch 1.000 Euro, Obwohl sie vielleicht wissen, dass der, der es gewonnen hat, nicht der wirtschaftlichste ist, weil er danach mit 100.000 Nachträgen kommt oder weil er generell nicht so eine gute Arbeit leistet. Also bei uns ist ja die Branche sehr gut übersichtlich. Das heißt, man kennt die Leute eigentlich dann schon und man weiß schon, was da auf einen zukommt. Aber es spielt keine Rolle, weil diejenigen, die das entscheiden, müssen A, nicht mit dem Ergebnis leben. Das finde ich ganz schlecht. Also es entscheiden nicht die Nutzer, die das am Ende wirklich haben, das Problem, sagen wir jetzt mal nicht das Krankenhaus, sondern es entscheidet die Vergabestelle, die dann zum Beispiel vielleicht ans Landratsamt angehängt ist oder in der Klinikverwaltung und so weiter. Also sprich, der das am Ende ausbaden muss, auch der Bauleiter, der auch die Erfahrung mit den Firmen hat, der hat null Einfluss auf die Vergabe des Auftrags. Was sicher gut gemeint ist, weil man natürlich Korruption verhindern möchte, aber was im täglichen Doing irre viele Probleme gibt in meinen Augen. Weil die, wie gesagt, die das dann entscheiden, die sagen, das ist der günstigste, wir nehmen den günstigsten, da haben wir keinen Ärger, da müssen wir uns nicht mit der internen Revision rumschlagen, da fragen die nicht nach, dann ist alles okay und was danach passiert, nach uns die Sinnflut, ist uns egal.
Das würde bedeuten, Entschuldigung.
Alles gut, frag erst.
Also das würde bedeuten, wenn ich mich jetzt für jemanden entscheide, der etwas teurer ist, dann muss ich das tatsächlich begründen, warum ich den jetzt nehme, anstatt jetzt den, der jetzt günstiger ist. Also genau. So wäre das dann. Aha,
genau, okay. Weil die Verwaltungen stehen natürlich unter einem gewissen, also die müssen natürlich nachweisen, dass sie ihre Budgets auch vernünftig verwenden. Also müsste sich jemand hinsetzen und müsste sagen, ja, wir möchten statt Platz 1 doch lieber Platz 2 nehmen, auch wenn der jetzt im Angebot 1.000 Euro mehr kostet. Aber wir haben die Erfahrung mit der Firma auf Platz 1 gemacht, dass das nicht gut funktioniert und dass das zu Mehrkosten führt. Und deswegen entscheiden wir uns für Platz 2. So, und das müssen sie aber gegebenenfalls auch nochmal wahrscheinlich in der internen Revision, also da gibt es ja extra Abteilungen, die dann die Entscheidungen prüfen, nochmal vertreten und das ist wieder Arbeitszeit und Anstrengung und man möchte ja keinen Fehler machen. Verwaltungen möchten generell keine Fehler machen und für nichts verantwortlich sein und dann übernimmt diese Verantwortung eben keiner.
Okay.
So, und der zweite Punkt, der mich wahnsinnig stört, ist, dass in Ausschreibungen müssen wir unterschreiben, dass wir Mindestlohn zahlen. Jetzt weiß ich aber.
Wie hoch ist der aktuell?
12,85 Euro, glaube ich, wenn du nicht tarifgebunden bist. Also das ist der generelle Mindestlohn. Und dann gibt es ja noch für die einzelnen Gewerke gibt es noch Tarifmindestlöhne. Da fallen wir nicht runter, weil wir mit dem Warnschutz halt einfach an keinen Tarif angeschlossen sind. So, aber das musst du gar nicht in Euro und Cent, glaube ich, wenn ich mich richtig entsinne, musst du das nicht schreiben, aber du musst unterschreiben, dass du das dass du dich dran hältst und dann musst du gegebenenfalls auch die Mitarbeiter das nochmal beibringen lassen. Und da finde ich aber das Unfaire, weil ich weiß, dass die meisten meiner Mitbewerber mit polnischen, rumänischen, bulgarischen Subunternehmen arbeiten, dass die natürlich keine Mindestlöhne zahlen. Also jedenfalls keine deutschen Mindestlöhne. Sondern die lassen die, also ich meine, so ein Papier ist geduldig. Da kann ja auch der rumänische Subunternehmer unterschreiben, dass er Mindestlöhne zahlt, aber das prüft ja keiner. Wer soll denn das prüfen? Bei mir kann man das prüfen, weil ich habe meine Mitarbeiter ganz normal beschäftigt. Das sind fest angestellte Mitarbeiter, für die wir in das deutsche Sozialsystem einbezahlen, in die Rente, in die SV, in die Steuern. Weil ich mich gegen das Prinzip Subunternehmer entschieden habe.
Aber hast du damit Erfahrung gemacht schon mal oder?
In welcher Hinsicht meinst du jetzt?
Naja, hast du schon mal mit Subunternehmern zusammengearbeitet oder?
Ja, das habe ich gemacht und das Problem ist natürlich, rein wirtschaftlich aus deren Sicht kann ich das verstehen, wie sie handeln, aber für mich mit meinem Qualitätsanspruch kann ich das nicht vereinbaren, weil die wollen natürlich den Großteil der Leistung am Stück erbringen und dann, sobald es um Reklamationen oder kleinere Nacharbeiten geht, wird es schwierig, weil dann müssen die nämlich 1.000 Kilometer fahren. Und dann haben die nicht mehr so Lust zu kommen. Abgesehen davon hast du das Problem mit Subunternehmen, du musst ja sehr langfristig Bescheid sagen, wann du die brauchst. Und das ist im Baualltag ganz, also ich empfinde das als wahnsinnig schwierig, weil unsere Kunden ganz oft Freitagnachmittag noch anrufen und sagen, Sorry, aber der Maler war nicht da. Wir müssten noch mal um eine Woche verschieben. Und dann hast du zwar für Montag die Leute geplant, aber dann musst du dir ganz schnell überlegen, was du ab Montag mit denen machst, weil Montag leider kein Einsatz in der vorab geplanten Baustelle ist. Ja, aber noch mal zurückzukommen auf diesen Mindestlohn. Ich finde, das ist halt ein Feigenblatt. Die Verwaltung lässt sich unterschreiben. Ah ja, der zahlt Mindestlohn. Prüfen tun wir das nicht. Also wir verlangen halt ein paar Zettel, vielleicht auch mal noch eine Lohnabrechnung, aber das kann man alles irgendwie organisieren, wenn man da Wert drauf legt. Aber es wird null bewertet, eben was du vielleicht, wie viel Erfahrung du hast, welche Referenzen du einbringen kannst, ob du eigene Mitarbeiter hast oder nicht, ob du mit Subunternehmen arbeitest und so weiter und so fort. Du hast null Bonus, wenn du eigentlich sagst, ich bin für Mitarbeiterrechte, ich bin für eine gute Bezahlung, ich bin ja für soziale Verträglichkeit meiner Arbeit und so weiter und so fort, vielleicht sogar Nachhaltigkeit. Was tun wir denn für Nachhaltigkeit? Nichts, gar nichts wird bewertet. Es werden Kriterien aus, keine Ahnung, die vor 20 Jahren interessant waren, die werden bewertet. Wie viel ist meine Umsatzsumme der letzten 3 Jahre? Ich weiß nicht, was das über mich aussagt.
Ah,
Nichts.
okay. Wahrscheinlich leiten Sie daraus irgendwelche Erfahrungen ab oder sowas, keine
Größen, Wachstum,
Ahnung. Ja,
Wachstum,
wahrscheinlich.
ja.
Aber das Thema Nachhaltigkeit, das hatte ich auch im Hinterkopf. Also fließt das gar nicht mit ein? Also will das gar
Nein.
keiner wissen?
Nein.
Okay, interessiert niemanden.
Nein.
Okay,
Es
spannend.
wird auch immer, alle Verantwortung wird auf den Auftragnehmer abgewälzt letztendlich. Und das ist der Punkt, wo ich sage, ich finde, das ist doppelbödig, ja. Wir wollen einerseits stellen sich die Politiker hin und sagen, wir hätten gerne Mindestlohn und die Leute brauchen das und die Unternehmen müssen das jetzt mal zahlen. Und auf der anderen Seite, gerade bei öffentlicher Vergabe, geht es immer nur um den Billigsten. Da will der Staat aber bitte nicht seinen Teil dazu zahlen. Da möchten sie bitte, dass sie verschont werden und man soll den Zettel unterschreiben und der Rest können wir uns drum kümmern. Und das ist so, wo ich sage, na, aber so geht's doch auch nicht. Also dann seid ihr doch bitte die Ersten, die die Verantwortung übernehmen und das auch positiv bewerten, wenn es Unternehmen gibt, die das von sich aus machen.
Ja, finde ich auch. Also gerade das Thema Nachhaltigkeit ist doch ein Thema, mit dem man echt punkten kann, oder nicht? Also
Ja,
meiner Meinung nach.
richtig.
Aber okay, spannend. Also hätte ich jetzt gar nicht so gedacht, aber ja. Aber wo wir jetzt gerade so bei Gemeinden und generell solchen Institutionen sind, du hattest ja zum Beispiel auch etwas zum Thema Bürokratie gesagt und da speziell etwas zu dem Thema Lohndaten. Und da konnte ich echt nur den Kopf schütteln. Und das musst du echt mal erzählen. Also.
Ja, also ich meine, das wissen ja wahrscheinlich alle, die uns zuhören. Normalerweise, also wir machen es ganz normal, wir geben unsere Lohndaten alle ans Steuerbüro. Das Steuerbüro macht für uns die Abrechnung über die DATEV und dann gehen quasi automatisiert die Daten vom Steuerbüro über die DATEV ans Finanzamt, an die Krankenkassen, an die Rentenversicherung. So. Und das heißt, die Daten sind alle mehrfach elektronisch schon vorhanden. Die sind bei der DATEV gespeichert, die sind beim Finanzamt gespeichert, die sind bei den Krankenkassen gespeichert und bei der Rentenversicherung gespeichert. Und dann kommt aber das Statistische Landesamt in Thüringen und möchte einmal im Quartal unsere Lohndaten haben. Und dann müssen wir die extra nochmal melden. Und das ist auch, die möchten natürlich ein bestimmtes eigenes Format haben. Das heißt, ich muss meinen Steuerberater wieder beauftragen. Also als ich das damals gemacht habe, hatten die damals gesagt, 30 Euro im Quartal. Und dann, also das heißt, das sind nochmal 120 Euro im Jahr, die ich dafür ausgeben muss, dass das Statistische Landesamt nochmal Daten zugestellt kriegt, die es sich eigentlich auch per Unterschrift meinerseits direkt von der DATEV holen könnte oder von der Krankenkasse oder. Also
Eigentlich unvorstellbar, oder? Also ich
ja.
meine, also weiß ich nicht, aber wäre ja sicherlich, ich sage jetzt mal in Anführungsstrichen, eine Kleinigkeit, da sich untereinander, da Wege zu schaffen, dass man das, ich sage mal, nicht mehr noch einmal extra machen muss. Also da habe ich wirklich gedacht, wie jetzt?
Es ist unbegreiflich. Also es gibt, also wenn wir mit der Digitalisierung anfangen, ja, dann finden wir jetzt hier kein Ende mehr, mit Dingen aufzuzählen, die einfach überhaupt keinen Sinn machen.
Mhm.
In meinen Augen.
Erzähl mal.
Zum Beispiel solche Sachen wie mit dem Führerschein, dass du, also das weiß ich jetzt gerade von meinem Partner, müssen ja alle einen neuen Führerschein beantragen, also die, die noch den Papierführerschein hatten. Und dann kannst du das zwar online beantragen, musst aber das Dokument ausdrucken, also der berühmte Spaß, du musst das Dokument ausdrucken und per Post hinschicken.
Ja.
Aber der Oberwitz eigentlich, der wirklich der richtige Kracher ist, auf dem Führerschein steht ja drauf, wo du den gemacht hast, wer die ausstellende erste Behörde war.
Mhm.
Und also, das ist ja jetzt kein Geheimnis, mein Mann kommt aus Thüringen, er lebt jetzt in Sachsen, das heißt, er hat das jetzt woanders, den neuen Führerschein beantragt, als da, wo er ihn hat gemacht hat. Und jetzt muss er ein Dokument besorgen aus Thüringen, dass er den Führerschein tatsächlich dort gemacht hat und ihn der Behörde in Sachsen zustellen. Und das
Nein.
macht das doch. Und das müssen alle. Und das ist für mich vollkommen krank, weil ich mir denke, was soll das denn? Könnt ihr nicht einfach miteinander sprechen? Oder glaubt ihr euch auch nicht mehr? Also ich meine, das ist ja, hat irgendjemand das da mit Hand draufgeschrieben, weil er sich das ausgedacht hat? Das sind doch amtliche Dokumente, wo das...
Wollte ich gerade sagen. Also kann ich nicht so ganz begreifen, weil ich sage mal, ich habe ja hier, als ich in die Schweiz ausgewandert bin, ich habe jetzt ja einen Schweizer Führerschein.
Ja.
Ja, ist das Führerausweis. Und mein Alter
das Wort
ist...
Führer werden wir wohl nicht mehr los.
Das ist in dem Zusammenhang irgendwie auch noch ein bisschen merkwürdig, das immer so zu sagen, ne? Muss ja. ich auch sagen. Aber... da ist es tatsächlich so gewesen, ich habe einfach meinen deutschen Führerschein abgeben können und habe den Schweizer dafür erhalten. Also die haben ja auch nicht gefragt, ist der echt?
Ja.
Ja, nee, also das ist ja totaler Quatsch.
Im Zuge dieser Umstellung müssen diese Menschen alle das aus von der ausstellenden Behörde sich nochmal bescheinigen lassen schriftlich, dass das tatsächlich so gewesen ist. Und da sage ich mir also, okay, erstens, warum glauben sich die Behörden nicht untereinander den Dokumenten? Und zweitens, warum können die das nicht untereinander miteinander ausmachen?
Mhm.
Warum kann nicht die Führerscheinstelle in Sachsen die Führerscheinstelle in Thüringen anrufen oder E-Mailen oder was weiß ich? Oder haben die kein gemeinsames Register? Also ich meine, wenn die Polizei, wenn du irgendwo zu schnell fährst, ist doch die Polizei auch in der Lage abzurufen,
ja.
ob du einen Führerschein hast und deine ganzen Führerscheindaten. Also da gibt es doch ein gemeinsames Register.
Richtig.
Warum kann das nicht automatisiert gemacht werden?
Zumal, du musst dir mal vorstellen, das muss ja wahrscheinlich Tausende, Hunderttausende von Menschen betreffen. Also die ja nicht mehr da. Ne? Also das muss man sich mal vorstellen, wer wird denn da beschäftigt?
Also so werden Verwaltungen beschäftigt. Genau, das ist es, in Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen in meinen Augen.
Also, aber möchtest du so eine Arbeit machen? Also das ist ja einschläfernd.
Ja, nein, aber gut. Das Thema Verwaltung, ich weiß nicht, ob wir das ankratzen sollten.
Nee, aber es fand ich also spannend, als du das mit den Lohndaten erzählt hast. Und ich weiß, ich habe am nächsten Tag mit meinen Eltern telefoniert, weil die haben sich das natürlich auch angeguckt. Schöne Grüße übrigens. Und auch mein Vater, das war dem auch so, der sagte so, ja du, und dann musste ich diese Lohndaten da. Und es war dem auch so im Kopf geblieben, dass das ja völlig irre eigentlich ist, ne?
Ja. Und zu dem Führerscheinbeispiel kann ich mal ergänzen, weil der Moderator der Sendung, der Herr Rook, der hat das nämlich auch erlebt und der hatte das Pech, der hat seinen Führerschein zum Teil bei der NVA gemacht. Also die Armee der DDR, für die das nicht wissen, Nationale Volksarmee, damals war das tatsächlich sehr beliebt, weil das war umsonst. Da konntest du während deines Wehrdienstes quasi deine ganzen Führerscheine machen. Und ganz viele haben da LKW-Führerscheine und so weiter gemacht.
Ja, klar.
Weil es halt einfach kostenlos war.
Mhm.
Und ja, jetzt bring da mal ein Dokument von der ausstellenden Behörde bei.
Ja, aber das müssen die doch alles archiviert haben irgendwo. Das gibt's doch gar nicht.
Und dann sagt er, ja. Und er kriegte dann auch in seinem Landratsamt erst den Termin, wenn er alle Unterlagen zusammen hat. sagte, da biss sich die Katze ein bisschen in den Schwanz, weil er kriegte die Unterlagen nicht zusammen, weil es die ausstellende Behörde einfach nicht mehr gibt. Er konnte das Problem aber auch nicht mit dem Landratsamt klären, weil die gesagt haben, nee, bevor sie den Zettel nicht haben, dürfen sie gar nicht erst kommen. Bis das er dann in seiner Verzweiflung mal angerufen hat und gesagt hat, tut mir leid, ich brauche jetzt jemanden, der mir hilft. Und dann hat sich tatsächlich jemand erbarmt. Und mit dem Satz, naja, ich sehe ja, sie haben sich bemüht.
Hey, aber jetzt mal ganz im Ernst. Gehen wir mal davon aus, also wenn das jetzt so kompliziert wird, ne, also für einen selber, wenn man es einfach so lässt, wie es ist, und einfach darauf ankommen lässt, dass man irgendwie mal in so eine Verkehrskontrolle kommt, da werden die einem doch schon sagen, wie man jetzt einen neuen Führerschein bekommt, oder?
Nee, dann zahlst du 10 Euro Ordnungswidrigkeit.
Ach, okay.
Und wirst dann wahrscheinlich Druck bekommen und musst dich dann bestimmt mit dem neuen Führerschein auf der Polizei melden, vermute ich mal.
Oh Gott. Also wie früher, wenn man irgendwie beim Fahrrad das Licht nicht anhatte, ne? Dann musste ich auch zur Polizei vorführen.
Ja. Aber also was mir halt auffällt, ist, dass immer mehr Verwaltungsprozesse auf den Bürger verlagert werden. Dass das immer mehr ausgelagert wird.
Also was mir nur so auch im Gedächtnis ist, ist zum Beispiel, als ich mich damals auch in Deutschland, ich sag mal, abgemeldet habe und dann musste ich eintragen lassen in meinen Personalausweis, dass ich in Deutschland keinen Wohnsitz mehr habe. Dann kriegst du nur so einen Aufkleber drauf mit so einem Stempel, also sieht sehr merkwürdig aus. Und dafür brauchst du jetzt, sie sind jetzt raus aus dem Game. Da ist es tatsächlich so, dass du dafür ja so Termine brauchst, ne? Mhm. Wo ich dann denke, das ist auch so gaga, sich für so Kleinigkeiten so Termine geben zu lassen. Also anderes Beispiel, eine Freundin von mir ist umgezogen und wollte sich logischerweise auch ummelden und hatte sich Urlaub genommen und konnte so ein paar Tage früher in ihre Wohnung rein, ich sag jetzt mal am 25. und zum 1. wäre dann erst dieser Umzug, also dieser offizielle Umzug gewesen. Und sie war also am 25. bei der Gemeinde und hat dann eben gesagt, so, ich möchte mich jetzt hier ummelden. Und es ging nicht, weil du kannst dich nicht für irgendwas ummelden, was noch gar nicht ist. Das ging nicht. Also sie musste dann sich dann nochmal extra Urlaub nehmen, als nach dem 1. musste sie sich dann nochmal Zeit nehmen, um zu der Behörde nochmal zu fahren, um sich korrekt anzumelden. Und ich sag mal, also ich kenne das jetzt hier kannst du das alles online machen. Ich war nirgendwo. Also das ist mega. Du kannst dich ja überall online anmelden, ummelden, ich weiß nicht was. Und das spart doch allen Zeit und Nerven. Ich verstehe das gar nicht.
Ja, aber richtig. Weil es nämlich in Deutschland auch so ist, du hast nur 14 Tage Zeit, dich umzumelden.
Genau.
Aber wenn du dir einen Termin holen willst bei den Verwaltungen, dann kriegst du den manchmal erst nach 3 Monaten.
Richtig.
Das heißt, du hast gar keine Chance, diese 14 Tage einzuhalten. Ich hätte jetzt noch gesagt, okay, sobald ich weiß, dass ich umziehen möchte, mir einen Termin hole und dann sage, okay, ich werde am XY umziehen. Mhm. Aber wenn du sagst, das geht gar nicht, dann ist die Sache komplett ad absurdum geführt.
Also, ja. Also ich kann jetzt nur sagen, es ging bei ihr nicht. Das ist ja eine Gemeinde, ich sag mal, in Nordrhein-Westfalen war das. Keine Ahnung, wie das in Bayern oder in Thüringen oder Niedersachsen. Es kann sein, dass es da anders läuft. Keine Ahnung, weiß ich nicht. Bei ihr war das so und da haben wir auch so gesagt, es kann doch nicht sein, dass du dir da jetzt extra nochmal frei nehmen musst, einen halben Tag Urlaub oder so, damit du da zu dieser Behörde dackelst, um etwas zu tun, was man wirklich online machen kann. Und das sind so Sachen, also total, also unverständlich und ich hoffe auch einfach, dass sich diese Dinge ändern und dass es einfach vereinfacht wird, weil darum geht's doch. Wir wollen uns doch das Leben leichter machen. Das sind doch Sachen, sage ich mal, die du ja wirklich digitalisieren kannst, die du wirklich alles online machen kannst und. Also ich verstehe das gar nicht.
Ja, also einen Punkt habe ich noch, dass ich sowieso prinzipiell, ehrlich gesagt, keinerlei Verständnis dafür habe, dass Verwaltungen Bürgerzeiten haben und stille Arbeitszeiten.
Ja.
Dafür habe ich tatsächlich kein Verständnis, weil stellt euch mal vor, wir würden das im Unternehmen machen und würden sagen, also Montag nur bis Mittag, Erreichbarkeit und am Nachmittag tut uns leid, da können wir jetzt nichts mehr machen, da sind wir jetzt in stiller Arbeitszeit, weil ich meine, die sind ja da. Also es ist doch selbstverständlich, dass von uns erwartet wird, dass wir nebenbei ans Telefon gehen und nebenbei E-Mails beantworten. Und also von dem Mitarbeiter in der Verwaltung ist das plötzlich nicht erwartbar. Der ist völlig überlastet, wenn der noch ans Telefon gehen soll. Wo ich mir denke, na, aber wie kann das sein? Tut mir leid, da habe ich kein Verständnis dafür. Und dann gebe ich dir vollkommen recht, dass diese ganzen einfachen Sachen eigentlich digital zu erledigen sind. Und es wird immer von uns Unternehmen, wird das erwartet. Wir kriegen einfach gesagt, bis zum so und so vielten, also jetzt zum Beispiel E-Rechnung, haben wir das zu leisten. Wenn die Verwaltungen das nicht schaffen und wenn die dann sagen, ja, ach so, sorry, das können wir in der Zeit nicht bearbeiten, dann ist das so. Wenn wir Unternehmen das nicht machen, zahlen wir 25.000 € Strafe. Unser Problem. Und das sind natürlich so Sachen, wo der Bürger dann schon denkt, okay, es wird hier jetzt ständig mit zweierlei Maß gemessen. Ich denke aber, dass die Verwaltungen halt grundsätzlich gar kein Interesse an der Digitalisierung haben, weil dann könnten sie sich, also gut, man müsste natürlich, alle müssten mal ihre Prozesse angucken, weil ein Scheißprozess ist am Ende, wenn du ihn digitalisierst, halt ein digitaler Scheißprozess. Das heißt, das nützt einfach niemand. Du musst tatsächlich die Prozesse angucken und entscheiden, was sinnvoll ist. Aber am Ende würden wahrscheinlich in der Verwaltung einfach nicht mehr so viele Leute gebraucht. Und ich habe schon so ein Heft, das können wir dann vielleicht mal auf unserem Instagram-Kanal, ich muss das mal suchen. Das Magazin, Erstausgabe, ich weiß nicht, ob du das kennst, das war so ein satirisches Magazin. Und da gab es einen Comic drin und das ist von 1900, das habe ich von meiner Omi bekommen, das Heft, irgendwie 1950 oder sowas, also in dem Dreh. Und da war ein Comic drin, eine Behörde schafft sich ab. Und am Ende gab es zwei Behörden. Immer sozusagen.
Eine, die die andere abschaffen muss oder
Ja, also irgendwie haben sie es dann so gemacht, dass es halt dann mehr waren. Und das ist eigentlich voll lustig, weil das ist ja 75 Jahre her und scheint aber immer noch aktuell zu sein. Also es hat sich da gar nichts geändert.
Ja, das ist, ich sag mal so, also man hat ja, also wenn du jetzt Kontakt zu Behörden hast, sind da ja oft auch wirklich Leute, die dir auch helfen und die auch wirklich in Ordnung sind. Aber manchmal erlebt man da halt auch so Sachen, wo man dann denkt, das ist doch jetzt nicht deren Ernst, ne? Also, das kann doch jetzt irgendwie auch nicht wahr sein. Oder, also, ein kleines Beispiel, ich habe irgendwann mal beim Finanzamt irgendwie ein Formular angefragt, ich irgendwas beantragen wollte. Und da bekam ich ein Formular zugeschickt mit der Post und was ja schon total gaga ist. Und dann war dieses Formular, ich weiß nicht, kennst du das vielleicht nur aus der Schule, wenn so ein Blatt so tausendmal kopiert worden ist. Also du siehst überall, es sieht schon total, das ist
Fast
so,
nicht mehr
wo,
lesen.
ja, und alles so komisch, so eingegraut und irgendwie da, wo gelocht war, das hast du, also das Ding war, ich habe immer gedacht, wo hat die das hergeholt, so, ne? So, und das sind doch so Sachen, wo ich dann denke, ja, die müssen sich auch einen Scheiß drum kümmern, wie sie so bei ihrem Kunden ankommen oder so, weißt du? So
Ja, das ist
die
sowieso ein
Kundenreise
Problem.
beim
Die sehen
Finanzamt
uns
oder so.
gar nicht als Kunden. Die sehen
Na,
uns irgendwie, also sie sehen sich als Kunden.
also das ist mir echt aufgefallen. Also da habe ich wirklich gelacht, weil ich dachte so, Leute, wo kommt jetzt dieser Zettel her? Also ich hätte das wirklich gern gesehen, wo die den tatsächlich hergeholt hat, aus welchem Archiv oder so, keine Ahnung. Und dann wirklich den auch noch irgendwo hinzuschicken, ohne mal darüber nachzudenken, wie das eigentlich so, was das eigentlich für eine Wirkung hat. Also so auf, also wenn das jetzt ein Unternehmen wäre, wo ich jetzt sagen würde so, ach, können Sie mir mal was zuschicken, irgendwie was weiß ich, und dann kommt da so ein zerknitterter, grauer, was weiß ich, keine Ahnung, leicht angefressener Zettel irgendwie. Und ich denke so, oh, was ist das denn? Und würde den am
Schon ekelst
liebsten,
du das Ding an.
ja, so, boah, so, weißt du? Es wird ja keiner machen. Ne?
Ja,
Also, ja gut,
also
aber jetzt
wir
haben
achten
wir.
alle auf Corporate Identity und dass man unsere Texte auch gut lesen kann. Also du als Copywriterin müsstet dir ja sehr nah sein, das Thema, während eine Behörde ja möglichst so schreibt, dass du es am besten gar nicht verstehst.
Ja, das stimmt. Also,
Außer das Fette abgelehnt oder bis zum Erledigen. Oder zu
aber
zahlen
du,
am.
ja. Aber du weißt zum Beispiel auch, dass es ja teilweise auch, also ich sage jetzt mal, ob das bei Behörden so ist, weiß ich nicht. Aber ich komme ja auch aus dem Anwaltsbereich, also aus dem Rechtsbereich. Und da ist es ja gang und gäbe, dass du Schriftsätze machst, die so lang sind, dass die, also ich sag mal so, du erschlägst die ja schon mal mit Bleiwüste. Das macht einen ja schon so müde, dass du denkst so, wow, 20 Seiten, geil, wann soll ich das alles lesen? Also das sind ja so Sachen, die du, die ja auch teilweise bewusst auch so gemacht werden, ne? Dass du gar keinen Bock hast, dich damit richtig auseinanderzusetzen. Und ja, aber wie gesagt, das ist mir so im Hinterkopf geblieben.
Ich hab mal noch ein Beispiel zu diesen Sachen, die digital eigentlich viel geiler wären. Also durch unser Montageunternehmen brauchen wir relativ häufig neue Autos. Mhm. Ja, weil es geht halt einfach öfter auch mal eins kaputt und dann müssen wir halt eine Ersatzbeschaffung machen. Und dann gucken wir natürlich, wie jeder andere auch, okay, wo kriegen wir günstig ein Modell her, was wir haben möchten? Weil gerade jetzt zum Beispiel die Transporter, die werden immer teurer. Und man muss wirklich halt einfach mal gucken, da liegen aber manchmal 10.000 Euro dazwischen, sodass es sich halt einfach lohnt zu sagen, nee, da fahre ich jetzt einmal durch die Republik und hole mir das Auto, was 10.000 Euro weniger kostet, als wenn ich das jetzt vielleicht beim Händler direkt vor der Haustür ordere. So, jetzt müssen die ja aber, damit ich sie dann nach Hause fahren kann, müssen die ja zugelassen sein. Mhm. Ja, das ist aber schwierig, weil du musst ja erstmal die Zulassung, also den Brief, den Kfz-Brief, dann zur Zulassungsbehörde bei uns hier hinkriegen, damit es hier zugelassen werden kann. Und dann müssen die Dokumente mit Schildern wieder zurück. Mhm. Also entweder fährst du die Strecke zweimal oder du verlässt dich auf die Post, was beim letzten Mal jetzt dazu geführt hat, dass der Kfz-Brief irgendwie eine ganze Woche im Postfach vom Zulassungsamt lag, weil keiner das Postfach geleert hat.
Nein.
Doch. Oder du beauftragst halt so eine Zulassungsfirma, aber das, da brauchst du halt auch Zeit. Und ich sag mal so, richtig problematisch wird es, wenn die Zulassung halt zeitkritisch ist, weil du sagst, ah, ich bin jetzt gerade sowieso an dem und dem Tag dort, können wir das nicht irgendwie zusammenlegen? Beispiel. Mhm. So. Und da ist ja die Frage, warum kann jetzt nicht der Autohändler in, keine Ahnung, Buxtehude, Honolulu, einfach zu seiner Zulassung gehen und mit unseren Unterlagen das Auto auf die entsprechende Gemeinde zulassen. Ist doch egal. Sind doch die gleichen Behörden. Die haben die gleichen Rechtsstandards, die gleichen, die Kennzeichen sehen gleich aus. Gut, es kommt eine andere Dings drin, aber merkt die Schilder könnte man ja hinschicken. Das wäre ja nicht das Problem. Aber mit den Marken. Also kann man da nicht oder können die das nicht einfach machen, dass sie so eine Marke ausdrucken können? Also es sind doch Behörden. Warum gibt es da keine Möglichkeiten, dass solche Dinge eben von überall gemacht werden können? Aber das findet ja nicht statt. Die Denke ist ja auch immer, okay, es findet alles innerhalb eines Bundeslandes statt. Alles, was irgendwie bundesländerübergreifend ist, wie Beziehungen oder geschäftliche Transaktionen oder vielleicht sogar, wenn man Fördermittel beantragen will. Also das findet nicht statt. Das ist alles ein Riesenaufriss, weil sobald du eine Bundeslandgrenze überschreitest.
Ja, also ich meine mich zu erinnern. Züge
mit denen, die in die Schule gehen.
Ja gut, Schule ist ja sowieso, glaube ich, immer Ländersache. Ne? Also das ist ja, glaube ich, sowieso so geregelt.
Ganz, ganz,
ne?
Viele Sachen Ländersache.
Ja, ich erinnere mich auch. Ich bin auch damals von Niedersachsen, habe in Niedersachsen gewohnt, bin dann aber noch mal weiter in Bremen zur Schule gegangen. Das ging dann damals auch nur mit 1.000 Anträgen und, weil da halt auch wahrscheinlich irgendwelche Mittel dahinter stehen. Bremen hat zum Beispiel, ich weiß nicht, ob die das noch haben, aber die haben diese, wie heißt das, Lernmittelfreiheit. Ich glaube, da bekommst du halt alle Bücher und damals zu meiner Zeit bekamst du sogar noch Hefte. Also ich weiß gar nicht, ob es sowas noch gibt, wahrscheinlich nicht. Wow, heute kriegst du wahrscheinlich ein Tablet. Keine Ahnung, also ich habe ein Heft bekommen.
Das müssen die Eltern bezahlen.
Ja, aber flott, flott, ne? Und auch nicht irgendeins, ne? Also das.
Nicht irgendeins? Also, wenn du jetzt gerade. Danke.
Oh, jetzt sind wir on fire.
Das ist das, wo ich gedacht habe, hier, also das versteckt sich jetzt nicht so ganz mit meinem Rechtsverständnis zu Eigentum und Besitz.
Ja.
dass wir hier hatten für den konkreten Fall, dass die Eltern ein Tablet kaufen mussten, das aber quasi ins Eigentum der Schule übergegangen ist, indem sie den kompletten Zugriff auf dieses Tablet gesperrt haben. Also es durfte alles nur die Schule administrieren, die Apps bestimmen, es durfte privat nicht benutzt werden. Und erst nachdem man aus der Schule wieder raus ist und dieses, also quasi nicht mehr gebraucht wird, dann durften die Eltern wieder den Zugriff auf das oder dieses Kind den Zugriff auf das Tablet haben. Und da muss ich
Hä?
sagen, finde ich schwierig.
Schwierig.
Und
Finde ich
dann
auch schwierig.
zumal, wenn du das dann noch gezwungen wirst, bei einer bestimmten Firma zu kaufen, die dann noch
Ja.
100 € teurer ist, als wenn du bei Amazon guckst oder was weiß ich wo, bei Mediamarkt. Es war jetzt keine Werbung, das ist, Entschuldigung, ist mir rausgerutscht.
Ich habe gar nichts gehört.
Musst du doch mal piepsen.
Ja, mache ich. Ich kann mich nur daran erinnern, damals gab es bei uns das Thema Taschenrechner, dass du bestimmte Taschenrechner haben musstest, die ja auch so damals schon wie so kleine Computer waren. Und da musste es auch so ein ganz bestimmter sein. Und das kann ja auch Eltern auch vor, ja, ich sag mal, das kann einen auch manchmal so ein bisschen herausfordern finanziell, ne? Solche
Ja,
Geschichten, ne?
ich meine, ich verstehe ja noch, dass man, klar, dass der Lehrer natürlich gerne einheitliche Geräte haben möchte, weil er muss den Schülern im Zweifelsfall ja helfen können. Aber man muss ihnen ja wenigstens überlassen, wo sie das Gerät kaufen, zu welchem Preis und wie ich das dann nutze. Also wenn ich da jetzt privat noch was drauf machen möchte, dann ist das meine Freiheit. Ich habe es bezahlt. Also da weiß ich nicht. Tut mir leid, da habe ich nicht so richtig Verständnis dafür, dass dann die Schule bestimmt, welche Apps da drauf installiert werden.
Das finde ich auch merkwürdig. Also weil es ja dein Gerät ist, also es ist ja kein Leihgerät. Wenn es jetzt ein Leihgerät ist, ja sicherlich. Wenn man da vielleicht nur, ich sag jetzt mal, Kaution für hinterlegt hat, okay, und dann gibt man es halt wieder ab. Dann kann da sicher nur das drauf sein, was da drauf gehört. Aber ansonsten sehe ich das für, genau wie du. Ist ja mein Gerät. Kann ich ja im Grunde, passt ja gar nicht zusammen.
Nee.
Okay. Jetzt wollen wir noch einmal ganz kurz zurück zu der Sendung. Und zwar wurdest du zum Abschluss gefragt, was du dir wünschst und was sich vielleicht konkret ändern sollte oder ändern könnte noch. Also für dich jetzt als Unternehmerin. Jetzt sind wir so ein bisschen auch ins Privatere abgedriftet, aber was
Fällt
dir
uns ja
den.
nie schwer.
Nee, ich finde das ja auch spannend, weil das eine ist ja auch immer bedingt
Ja.
durch das andere, ne? Und
Richtig.
wir sind ja, ich sage mal, also man ist ja immer beides,
Ja.
ne? Und ja, man hat ja überall die Berührungspunkte. Aber jetzt wollte ich halt noch mal konkret wissen, so aus deiner Unternehmerinnensicht, was bräuchte es denn, damit du happy bist, damit du sagst, ja, geil. Also wie geil ist das in Deutschland, Unternehmerin zu sein? Ich kann mir nichts Besseres vorstellen.
Also eine Sache, die ich mir wünschen würde, und das ist aber nicht allein Politiksache, sondern auch gesellschaftlich eine Aufgabe, ist, dass Unternehmertum wieder anders angeschaut wird. Also mich stört das wahnsinnig. Die Arbeitnehmerrechte werden immer weiter in die Höhe gehoben. Also ich habe prinzipiell nichts gegen Arbeitnehmerschutz, aber wir sind auch nicht mehr in Zeiten der Industrialisierung, wo jeder, keine Ahnung, dritte, vierte verstümmelt wurde oder starb vorzeitig, weil die Arbeitsbedingungen so schlecht waren. Sondern wir haben schon ein sehr hohes Maß an Arbeitsschutz. Und also auch sozial meine ich jetzt nicht nur körperlichen Schutz, sondern eben auch Kündigungsschutz und was alles dazu, Arbeitszeitgesetze und so weiter. Und wir haben uns in Deutschland einen sehr hohen Standard angearbeitet. Und die Frage ist, ob immer mehr Eingriffe in die unternehmerische Freiheit, auch das Aushandeln mit den Mitarbeitern gemeinsam von bestimmten Rahmenbedingungen, ob das immer weiter staatlich forciert werden sollte, dass es immer der Handlungsspielraum immer kleiner wird. immer noch mehr Vorschriften. Und dann machen wir da noch ein Arbeitszeitgesetz und dann machen wir das noch elektronisch. Und dann darf der Mitarbeiter bitte auch nicht nach Feierabend noch was arbeiten. Und wenn es eine E-Mail ist, ist es schon zu viel, weil da könnte er psychisch belastet sein und so. Ja, alles richtige Gedanken, aber die Arbeitswelt ändert sich. Und wir müssen gemeinsam mit unseren Mitarbeitern aushandeln, wie diese zukünftige Arbeitswelt aussehen kann. Weil wenn sie privat nach Feierabend auf Instagram und Facebook und so weiter noch unterwegs sind, werden sie davon vielleicht auch krank. Aber dann ist es halt nicht im Dienst. Also vielleicht gerade in solchen Berufen gehört es vielleicht auch ein Stück weit zum Job manchmal dazu, eben abends mal vielleicht noch eine Frage über Instagram zu beantworten. Das ist jetzt nur mal ein Beispiel, ne? Gleichzeitig finden wir es wahnsinnig eine große Errungenschaft, dass Arbeitszeiten flexibel sein können, gerade für Mütter, die kleine Kinder haben, dass man mal sagen kann, ja, okay, ich möchte mein Kind gerne um 14 Uhr nach dem Mittagsschlaf würde ich es gerne vom Kindergarten abholen. Aber 18 Uhr geht das ins Bett oder was weiß ich, oder da ist der Papa da oder wie auch immer. Und da hätte ich noch mal 2 Stunden. Soll ich jetzt die junge Frau dann zwingen, dass sie bis 16 Uhr auf Arbeit ist, irgendwie riesen Bocksprünge machen muss, damit sie das organisiert kriegt, nur damit sie dann die Freizeit, wo das Kind schon todmüde ist, am Abend mit dem Kind verbringen kann. Nur damit wir dem Gesetz Genüge tun. Ist das wirklich sinnvoll? Oder können wir nicht einfach sagen, nee, komm, dann mach das, geh 14 Uhr nach Hause und wenn dir abends nochmal danach ist, dann setze dich nochmal 2 Stunden hin. Und mir egal, ob das um 18 Uhr ist oder um 20 Uhr oder um 22 Uhr, du bist doch alt genug, du kannst doch selber entscheiden, wann deine beste Zeit ist.
Also ich persönlich sehe das ja auch so. Aber
wir Unternehmer werden aber ständig unter Generalverdacht gestellt, dass wir Menschen ausbeuten, dass wir Steuern betrügen, dass wir generell irgendwie nur abzocken. Also das ist irgendwie so mein gefühltes gesellschaftliches Bild von Unternehmern, was auch durch die Politik durchaus betrieben wird, weil es ja immer darum geht, dann jetzt müssen wir aber mal, dass die Unternehmer jetzt mal mehr zahlen und hier mal mehr Verantwortung und so weiter. Auf der anderen Seite wird die Leistungsbereitschaft aber immer kleiner geschrieben. Und ich wünsche mir, dass Unternehmertum wieder besser angesehen ist, weil, also zum Beispiel auch in der Schule, was wird vermittelt? Es wird nur Angestelltenbild vermittelt. Wir brauchen natürlich gute Angestellte, aber wir brauchen auch Unternehmen, die Angestellte einstellen, weil sonst funktioniert das ganze Gefüge nicht mehr.
Ja, ja, auf jeden Fall.
Was lernst du? Du lernst im Studium kein Unternehmertum, du lernst im Studium angestellt sein. Und das ist was, das finde ich, muss sich generell ändern. Und da komme ich noch auf den Punkt auch, sage ich mal, von Insolvenzen zurück.
Ja.
Weil das für mich auch ein Punkt ist, dass ich sage, es wird überhaupt nicht individuell betrachtet, wie eine Insolvenz zustande gekommen ist, nach wie vielen Jahren, welche Leistung schon vollbracht wurde. Das wird null bewertet. Gesellschaftlich bist du der absolute Loser, wenn du in Insolvenz gegangen bist. Da kannst du 30 Jahre ein Unternehmen geführt haben mit 500 Mitarbeitern. Du kannst Millionen in den Staatshaushalt gebracht haben. Das spielt überhaupt gar keine Rolle. Du bist der Verlierer. Und du wirst im Zweifelsfall so klein gemacht, dass du nie wieder aufstehst. Und das sind Sachen, das kann ich so nicht akzeptieren. Also wenn das wäre so eine von meinen Aufgaben, die ich mir mal auf die Fahne geschrieben habe. Wenn ich da was ändern kann, dann würde ich das gerne tun. Und ansonsten, was wünsche ich mir, was bräuchte ich? Also tatsächlich würde ich mir wünschen, dass die Politik jetzt mal uns Unternehmern insofern entgegenkommt. Und das kann gerne auch individuell betrachtet werden durch die Finanzämter. Aber dass wir eine steuerliche Erleichterung kriegen, dass wir wieder Rücklagen bilden können. Wir kommen aus Corona. Also natürlich hat es da nicht alle gleichermaßen getroffen, aber mich hat es richtig schwer getroffen. So, dann hatten wir eine Inflation. War auch nicht besser. Sind wir auch nur mit knapper Not irgendwie so durchgekommen. Jetzt müssen wir uns wirklich ganz stramm an die Digitalisierung halten, dass wir alle unsere Systeme ändern, dass wir mitgehen, dass wir nicht hinten zurückbleiben. Das ist im Handwerksbereich nochmal doppelt schwierig, weil wir sind halt nun mal kein digitaler Betrieb als solches. Hier muss vieles händisch gemacht werden. Es muss also vieles neu gedacht werden und überlegt werden und investiert werden. So, jetzt soll ich das alles soll ich gleichzeitig stemmen und nebenbei aber bitte noch einen höheren Mindestlohn zahlen, noch höhere Steuern zahlen und dies und das und alles noch mitfinanzieren. Das ist, glaube ich, auf die Dauer nicht machbar und wir sehen das an den hohen Insolvenzzahlen, die im Moment alle Rekorde brechen. Ich denke, der Staat sollte jetzt über Steuerentlastungen nachdenken, in welchem Rahmen auch immer, und bitte nicht wieder nur die Großen bevorzugen, die die Riesensummen investieren können. Wir hatten es letztens, 10% auf die Investitionssumme darfst du dir dann auf deine Steuer anrechnen. Ja, was sind denn, wir sind kleine Betriebe, welche Beträge können wir denn investieren? Lass es mal 50.000 Euro sein, ja? Dann nimmst du davon 10% und rechnest das auf die Steuer. Das ist, am Ende ist es ein Witz. Ja, natürlich kann ein VW oder ein, also jetzt sage ich schon wieder Marken, Entschuldigung, also irgendwelche großen...
Nennen Sie alle einmal dann durch.
Ja, also alle Autohersteller oder alle großen Konzerne dieser Welt können natürlich ganz andere Summen in die Hand nehmen. Mhm. Dann rechnet sich das natürlich.
Ja.
Aber die zahlen ja eh schon kaum Steuern.
Mhm.
Weil sie das alles schon ganz clever irgendwie so gerechnet haben, dass es am Ende so klein wie möglich ist. Was wir auch nicht können, weil ich weder das Know-how habe noch das Personal dafür.
Ja. Ja, das wird den Konzernen dann irgendwie schon leichter gemacht. Aber auch, ich finde, auch genau andersrum, wenn, ich sag mal, wenn es darum geht, ich sag jetzt mal das Beispiel Schlecker damals, als es dann darum ging, dass ja Tausende von Frauen ja meistens ihren Arbeitsplatz verloren haben.
Ja.
Und dann ging es darum, was machen wir denn mit denen? Und das ging ja, also es war ja wirklich überall zu hören, in der Tagesschau und, was machen wir, was bieten wir denen, in welche Programme stecken wir die und. Und wo ich immer dachte so, ja, ich verstehe das, aber es werden, ich sag mal, es Arbeitslosigkeit oder dass jemand seinen Job verliert, das passiert jeden Tag. Also da kümmert sich ja sonst auch niemand so intensiv drum. Und das hat also mich sehr geärgert damals.
Interessiert das überhaupt keinen?
Genau.
Nur 20 Arbeitsplätze?
Ja, das interessiert keine. Das
interessieren keine alte Sau.
Nee, genau. Und das sind auch so Sachen, wo ich damals schon gedacht habe, ich kann das aus Sicht dieser Betroffenen total verstehen. Also jeder, für jeden ist das ja, du siehst dann ja dich und logischerweise und dein Schicksal, sage ich mal, was ja, oder dein Leben, was sich ja gerade auf den Kopf stellt. Und wenn du dann natürlich Hilfe angeboten bekommst, in welcher Form auch immer, weil sich da plötzlich jemand für interessiert, ja, ist das ja super. Aber alle anderen, die es ja irgendwie auch genauso betrifft, ne, da interessiert es wirklich niemanden. Und das hat mich damals sehr geärgert, wo ich dachte so, hä, also das kann doch jetzt nicht sein, dass da jetzt irgendwelche Programme geschaffen werden, plötzlich, also aus dem Nichts rausgestampft. Fand ich echt merkwürdig. Und
ja, aber das ist, glaube ich, das Problem immer in der Politik. Es geht immer um Wählerstimmen und Wählerstimmen sind immer irgendwie massenabhängig.
Ja.
Und wenn du dann eben solche großen Massenphänomene hast, wie Schlecker und wie sie alle heißen, dann wird reagiert.
Weil ja, Schlecker dürfen wir doch sagen, es gibt's ja nicht mehr. Also Schlecker war ja so wie Rossmann und DM und Müller.
Genau.
Ihr Platz. Ich glaube, wir haben jetzt keinen vergessen, oder?
Nee. Auf jeden Fall, genau. Und wenn dann hast du immer solche Massenphänomene und dann springt die Politik drauf an, weil sie natürlich irgendwie ein Zeichen setzen will.
Mhm.
So, aber das natürlich am Ende, wenn, ich sage jetzt mal, 10.000 Unternehmen wie meins kaputt gehen, auch 20.000 Arbeitsplätze kaputt sind. Und da ist 10.000, glaube ich, gar keine große Zahl, weil das in der Zeit jetzt locker passiert ist. Das interessiert halt keinen. Also die fallen halt so unter den Tisch.
Ja.
Die suchen sich alle selber einen neuen Job. Und ich meine, das muss man ja mal so positiv bewerten, dass wir zurzeit ja eigentlich einen absoluten Arbeitnehmermarkt haben. Menschen, die arbeiten wollen und die eine gewisse Qualifikation mitbringen oder zumindest bereit sind, sich eine zuzulegen, die haben, glaube ich, im Moment kein Problem, einen Arbeitsplatz zu finden. Also meine Unternehmerkolleginnen, und wenn wir uns unterhalten, ich kenne nur Unternehmerinnen und Unternehmer, die suchen Mitarbeiter.
Ja, das stimmt. Ja, das ist mir auch aufgefallen. Also man sieht viel, auch wenn man jetzt auch mal einfach durch die Dörfer oder Gemeinden, Städte fährt, an fast jedem Handwerksbetrieb siehst du ein Schild. Wir suchen, ich weiß nicht, ich sag jetzt
oder
mal.
Ganz schlicht an jedem Café, an jeder Bäckerei, an jedem Supermarkt, überall. Und ich sag mal so, das sind ja auch Jobs, die kannst du ohne Ausbildung machen. Da wirst du eingelernt und dann kannst du das machen. Natürlich sind das vielleicht keine Traumjobs, aber zumindest ist es erstmal was, um sich über Wasser zu halten. Und ja, also es ist im Moment, ich verstehe wirklich, deswegen verstehe ich auch diesen überbordenden Arbeitnehmerschutz nicht mehr. wo ich sage, also es ist ja jetzt nicht so, dass die, keine Ahnung, also sofort in soziale Abseits rutschen, wenn sie jetzt mal ihre Arbeit verlieren.
Ja, das ist, ich sag mal, da ist man schon relativ gut noch aufgestellt in Deutschland, glaube ich, ne?
Ja, aber wir müssen
Also.
den Unternehmen halt auch die Chance geben, sich ein bisschen auf die wirtschaftliche Situation einzurichten. Wir können nicht, das ist sowas, was ich nicht verstehe. Also betriebsbedingte Kündigungen in Deutschland ist ganz, ganz schwierig. Du musst dann immer, also wenn du jetzt in einer Situation bist, wo du sagst, okay, scheiße, wie ich in Corona, mein Geschäftsmodell bricht weg. Das heißt, ich habe von jetzt auf gleich einen riesen Einbruch im Umsatz und habe aber natürlich einen gleichbleibenden Kostenblock. So, dann kann ich das natürlich ein Stück weit aus den Rücklagen irgendwo hernehmen und ich kann mich noch so ein bisschen durchschleppen. Entschuldigung, jetzt geht's los.
Du schneidest raus.
Aber über kurz oder lang wirst du eine Entscheidung treffen müssen und dann musst du Leute entlassen. Und das ist dann hast du ja sowieso schon ein Dilemma, weil du natürlich ja eigentlich vorher schon keine Leute hattest, die du nicht gebraucht hast, sondern das sind ja in der Regel gute Leute, die du eigentlich behalten möchtest, weil irgendwann geht es wieder hoch und dann fehlen dir die Leute und dann kriegst du die ja auch nicht so ohne weiteres wieder. Also machst du dir die Entscheidung ja sowieso schon schwer. Auf der anderen Seite musst du vielleicht schnell entscheiden, weil es geht um Kostenentlastung. Ja, aber du kannst die nicht einfach entlassen mit einer normalen Kündigungsfrist, sondern du bist ja dann an alle rechtlichen Geschichten gebunden und in der Regel kriegen die Leute dann eine Riesenabfindung, die du dann auch erst nochmal irgendwo hernehmen musst, weil die wird auch sofort fällig. Da ist auch nicht so, okay, kann ich das bitte abstottern oder so, sondern nein, dann 10.000 Euro, zack, auf den Tisch. Inklusive, also plus aller Nebenkosten. Und das macht halt gerade in wirtschaftlich schwierigen Situationen, die eine schnelle, flexible Wendung eines Unternehmens auch unendlich schwierig. Weil du im Prinzip schon immer erstmal noch eine halbe Million auf dem Konto haben musst als Rücklage, um quasi überhaupt Mitarbeiter abbauen zu können.
Okay. Gut. Dann würde ich sagen,
Ich
kommen wir
wollte nicht
gleich
so
mal.
schwer werden zum Schluss.
Ja, habe ich auch gerade gedacht. Deswegen habe ich noch eine Frage, die das vielleicht alles noch mal so ein bisschen. Eigentlich habe ich zwei Fragen, vielleicht ganz kurz. Also die erste Frage ist: Gab es eigentlich danach Reaktionen? Also hattest du danach noch mit irgendwem? Hat sich irgendjemand bei dir gemeldet? Hattest du noch mit irgendwem darüber gesprochen? Außer jetzt natürlich mit mir. Oder hast du da, ich sag mal, im Publikum, also da saßen ja auch ein paar Leute. Ich erinnere mich da an eine Dame, die eine Bäckerei hatte, die hat auch ganz coole Sachen erzählt. Hast du da irgendwie noch mal so dich mit irgendwem connected oder hat sich irgendjemand bei dir gemeldet?
Ja, also tatsächlich haben wir ja im Nachgang der Sendung, also direkt am Ende, konnten wir alle miteinander sprechen und dann ist die junge Frau auch direkt auf mich zugekommen und wir haben
Die
uns
mit der
sehr gut,
Bäckerei.
die mit der Bäckerei,
Ah, das habe ich gewusst.
und wir haben uns auch sehr gut verstanden und wir haben uns direkt connected, weil sie tatsächlich ja auch ganz total interessant ist für unseren Verband, weil wir ja Handwerksfrauen gerade suchen und dann kam auch noch ein anderer Unternehmer auf mich zu und hat mir auch nochmal beigepflichtet. Also das Feedback war generell auch von allen Teilnehmenden sehr, sehr gut. Ja, und dann kam ja der MDR nochmal auf mich zu und hat dann mich nochmal interviewt für die Sendung MDR aktuell. Die war dann am darauffolgenden Dienstag. Da muss es nochmal, ich habe es aber selber noch gar nicht sehen können, weil ich dann erst krank war, gab es da nochmal so ein Schnipsel von mir.
Aha, okay, das muss ich auch noch mal recherchieren. Das packen wir dann auch noch mal rein. Und wenn du es noch nicht gesehen hast, dann ist meine letzte Frage, also weil das die Sendung, über die wir jetzt gesprochen haben, die wirst du dir ja auch wahrscheinlich auch angeguckt haben. Und du bist ja auch nicht zum ersten Mal im Fernsehen. Aber ich war ja noch nie im Fernsehen und ich wollte einfach mal wissen, wie ist denn das eigentlich so? Also wenn man sich dann so im Fernsehen sieht, ich erzähl
Schrecklich.
mal,
Also ich
schrecklich?
glaube, das finden alle schrecklich,
Aha.
weil man sich ja selber ganz anders wahrnimmt und sich natürlich auch wahnsinnig kritisch anguckt. Also ich, das mache das zumindest so, dass ich dann denke, ach, wie hast du denn da gestanden? Musstest du die Hand dahin tun? Ah, oh, das sieht ja gar nicht gut aus. Und auch während ich da stehe und rede, denke ich die ganze Zeit, wie stehe ich? Wo habe ich meine Hände? Wie ist der Pulli glatt? Sitzen die Haare richtig so? Weil ich natürlich ja irgendwie immer denke, es muss ja auch irgendwie gut aussehen. Und, und dann aber auch gleichzeitig zuhören und versuchen, eine gute Antwort parat zu haben. Zum Beispiel war ich nämlich bei der Frage mit dem, was brauchen Sie, was wünschen Sie sich? Da fand ich mich so schlecht vorbereitet. Da habe ich dann innerlich gedacht, so, mit dieser Frage hättest du doch rechnen müssen. Das hättest du doch nicht auf den Punkt. Da war ich nicht, also ich persönlich habe das gespürt, ich weiß nicht, ob man das als Außenstehender hört, da war ich einen kurzen Moment raus. Und
naja, du hast ja auf die Frage dann irgendwie gesagt, ja, weniger Bürokratie, hahaha, irgendwie sowas, genau. Ne, kam dann ja irgendwie, ne?
Ja, genau. Ich habe das dann versucht, man es ja irgendwie zu retten. Und Aha. Ich habe ja dann auch noch gesagt, ja, und dann eben die Steuern senken, damit man sich ein bisschen Speck anfassen
ja.
kann.
Ja.
Ich fand dann meinen Mann total lustig und meinte so, ausgerechnet. Ah.
Oh, wie gemein.
Ja, aber er hat das schon liebevoll gemeint.
Ja, natürlich.
Aber
so kennen wir ihn.
So kennen wir ihn.
Ja, mega. Aber,
ja, also deswegen, naja, also ich habe mir vorgenommen, authentisch zu sein, aber was ich glaube, was Fernsehen braucht, ist eben, dass man natürlich mutig auch mal was sagt und durchaus auch mal ins Wort fällt, damit es eine lebendige Diskussion wird. Also wenn du da immer nur stehst und wartest, bis dir jemand das Wort gibt, dann wirkst du, glaube ich, nicht so richtig gut vor der Kamera.
Ja, das aber hast du ja auch gemacht.
Ich kann wirklich sagen, also ich bin da aufgeregt vorher, sehr aufgeregt, aber alle waren sich auch einig, dass es diese Aufregung auch braucht, weil man sonst nicht gut ist.
Das glaube ich auch. Also ich glaube, wenn man da schon so hingeht und so denkt so,
wieder mal,
wie langweilig ist das denn hier? Und
ja.
Ja, ja. Ja, cool. Okay, dann würde ich sagen, wir machen den Sack zu.
Ja.
Wir haben alles besprochen oder hast du noch irgendwas, was du noch...
Nein, also außer, dass ich mich vielleicht, auch wenn es vielleicht keiner hört, aber trotzdem mich nochmal bei allen Beteiligten vom MDR bedanken möchte. Das ist, muss man sich wirklich vorstellen, dass die einem unheimlich viel Komfort geben in dem Moment, wo man da im Studio ist. Kümmern sich alle, du kriegst Essen, du kriegst Trinken und brauchen sie noch dies und wollen sie noch jenes und dann auch in der Maske... Also das ist auch so eine lustige Begebenheit. Ich hatte mich vorher schon total schön geschminkt, weil ich dachte so, komm, das machst du jetzt alles schon mal schön.
Was?
Und dann komme ich in die Maske und dann sagt sie zu mir, ah, Sie haben sich auch schon ein bisschen geschminkt, oder?
Ein bisschen.
Und ich hatte das Gefühl, ich habe so 10 Zentner Kleister im Gesicht. Ich habe mir wahnsinnig viel Mühe gegeben und sie nochmal über alles drüber.
So hat sie das abgemacht oder ist sie dann nochmal?
Sie ist einfach nochmal drüber. Also weil sie meinte, ich wäre nur ein bisschen geschminkt.
Okay.
Und ich hatte aber wirklich so das komplette Programm drauf.
Hat es das ganze Programm also schon rauf und runter. Okay.
Ja, was ich mir über YouTube mal beigebracht habe. Make-up abgeblich.
Okay.
Und ja, war da eigentlich voll stolz auf mich und sie fand mich gut. Und dann sagt sie so, ja, ein bisschen Make-up haben sie ja schon drauf. Ich gehe da nochmal drüber. Aber ich muss sagen, sie hatte das tatsächlich gut gemacht. Danach sah ich noch ein bisschen besser aus.
Okay. Und hält das auch besser? Ja, die haben andere Produkte, ne?
Nee, tatsächlich nicht.
Nee?
Nee. Also das, was da stand, kannte ich alles. Und dann war sie, mein Lipgloss hatte ich mir mitgebracht. Und da sagte sie, diese Marke, die ich jetzt nicht nennen werde.
Natürlich nicht.
Ich habe jetzt nicht diese 10, 250 Lipgloss-Marken von dir aufgezählt bekommen. Die benutzen wir auch.
Das war
kannte ich eigentlich auch alles so, die Marken.
Okay.
Ja, nee, aber wie gesagt, dann wirst du halt wirklich gepampert von vorn bis hinten und danach konnten wir da auch noch zusammenstehen und erzählen und essen, trinken. Es gab Bier, es gab Wein. Ich bin da eher bei alkoholfrei geblieben.
Ja.
Aber ja, also.
Aber hast dich richtig gut aufgehoben gefühlt da. Ja, das ist wirklich, doch schön. Wirklich. Also das heißt, wenn jetzt jemand mal so eine Einladung bekommt fürs Fernsehen, kann man sich auch eher so ein bisschen drauf freuen. Also aufgeregt sein, aber auch drauf freuen, ist was Cooles.
Ja, das würde ich auf jeden Fall. Und ich würde auch jeder raten, die so eine Einladung kriegt, nicht drüber nachdenken, ob man das kann, einfach machen.
Mhm. Gut, dann würde ich sagen.
Es gibt genügend schlechte Leute im Fernsehen. Da kommt es auf einen mehr oder weniger nicht an und man hat die Erfahrung gemacht. Im schlechtesten Fall.
Also falls du dich jetzt hier noch in Rage reden willst, ich sag jetzt mal, Das war's für heute. Vielen Dank fürs Zuhören. Und wir hören uns wieder bis nächste Woche. Ciao.
Ciao. Das war's für heute bei Business Blabla. Wenn dir die Folge gefallen hat, dann
gib uns 5 Sterne auf Spotify oder Apple Podcast. Dein Support hilft uns, noch mehr Business-Heldinnen zu erreichen.
Quatsch mit uns auf Instagram @business.blabla. Jede Folge hat ihren eigenen Post. Check das Datum und tausch dich mit uns aus.
Schön, dass du dabei warst. Und denk dran, wir piepsen nichts raus, also sei auch du einfach echt. Bis zur nächsten Folge. Ciao.
Tschüss.